Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Und Hubi.
Und Hubi. Sieht man den jetzt da?
Schon.
Ja, sehr schön. Herzlich willkommen, Herr
Hubert.
Herr Hubert Krieger. Herr Krieger, wie geht es Ihnen und was ist dieser Locker Room Talk?
Ello steht für Lochner, Kaya steht für Krieger und der Locker Room Talk, weil wir ja über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen in einer Umkleide mit seinen besten Freunden bespricht, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass wir es ins Internet hinaus posaunen.
Was brennt dir auf den Nägeln? Das habe ich schon lange nicht mehr gefragt.
Nichts.
Nichts?
Nee.
Das ist
ich
schön.
Bin wirklich, mich...
Mein Gott. Ich wollte mich anschauen, mein schöner Mann.
Nee, es ist einer dieser Phasen im Leben, wo einfach sehr viel ist, wo man einfach durch den Sturm muss.
Durch den Sturm. Es klingt jetzt sehr negativ, aber es ist eigentlich, also es läuft gerade gut.
Das, ja, nein, es läuft
muss
gut.
Man sagen. Nicht, aber dass die Leute sagen, oh, jetzt jammern die zwei.
Nein, das ist überhaupt kein Jammern. Aber es gibt ja manchmal Phasen im Leben, wo, weiß ich nicht, beruflich, privat, whatever, vieles zusammenkommt und dann muss man einfach mal durch den Sturm. Das hilft nichts.
Privat auch.
Weniger, aber ich wollte es allgemein halten.
Ja, nee.
Damit jeder relaten kann.
Ja, es ist gerade einiges los. Wir versuchen hier über alles zu reden, über alles können wir dann auch nicht reden. Aber wir versuchen trotzdem, euch natürlich möglichst in die hier geheimen Winkel des Lockerrooms und Beating Beta und Lockerrooms mitzunehmen. Wir hatten am Dienstag einen Denkertag, kann man eigentlich sagen. Einen Strategietag am Starnberger See.
Zum ersten Mal haben wir sowas.
Ja, das tut richtig gut, mal raus. Wir wollten extra rausfahren, weil man sitzt bei dem Büro und dann macht man es halt mal 2-3 Stunden. Und es ist dann immer ganz nett, aber es war gut, sich wirklich mal einen ganzen Tag Zeit zu nehmen, mal raus. Und dann kann ich euch auch noch empfehlen. Im Zweifel wäre es wahrscheinlich sogar 2 oder 3 Tage sogar besser, aber ein Tag ist schon mal nicht schlecht.
Naja, der Walter Gunz, ne, der war hier auch schon auf dem Kanal, der hat mir mal gesagt, wenn man etwas in 2 Stunden nicht klären kann, kann man es auch in 6 Stunden nicht klären. Er war ein großer Gegner von so langen Meetings. Ein ganz, ganz großer Gegner. Und er kritisiert das auch immer an der Politik. Also das, dann heißt es immer, bis 3 Uhr nachts haben sie im Willy Brandt-Haus diskutiert und dann sieht man die Fotos auf der Dachterrasse, wo sie noch eine smoken. Sagt, das ist es nicht.
Gut, aber da wird natürlich dann mehr gerungen in der Politik. Da ist es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber du hast recht, es gibt nichts Schlimmeres. Das ist aber auch eher so Konzerngehabe, dass man das Gefühl hat, so das wird künstlich in die Länge gezogen. Also wir sind ja ganz gut durchgekommen. Am Dienstag war es. Das war dann auch lang. Ich muss sagen, ich habe das dann auch gemerkt. Das hat mich schon auch geschlaucht. Ich bin auch für sowas irgendwie nicht gemacht. Dann so 8 Stunden gleicher Ort, still sitzen. Das fällt mir dann schon schwer. Aber es ist ja in kleinen Kreise und es ist ja locker und entspannt. Und wir haben es jetzt auch nicht künstlich in die Länge gezogen. Also wir haben, glaube ich, schon einiges geschafft. Aber ja, das stimmt schon. Gerade in Konzernen, da hat man schon das Gefühl, da ist oft viele Meetings sind schon ein bisschen Beschäftigung.
Ja, aber Leute, für alle die in der Nähe von München wohnen, das ist keine bezahlte Werbung, aber das sollte man echt mal sagen.
War super.
Wir waren in der, wie heißt es, La Villa?
La Villa.
Das ist wohl, das wurde uns später dann gesagt, die Hochzeitslocation auch.
Ja.
Also wirklich schön mit Seezugang. Toll. Wirklich tolles Gebäude. Service war grandios. Das fällt mir immer auf, wenn ich mal solche Meeting-Tage habe, in so extra Veranstaltungen oder Tagungsräumen. Da muss man fett werden, ne?
Ja.
Was sie da immer bringen.
Ich habe so viel, glaube ich, im ganzen Jahr noch nicht gegessen während dem Tag.
Dann hier noch ein Snack und dann da noch ein süßes Teilchen und dann Mittag und hier Frühstück.
Ja, das ist aber schon...
Ja.
Einfach Maracuja, 10 Maracuja-Schorlen getrunken, die waren richtig gut.
Ja, aber das ist auch nicht gut.
Das macht man sonst ja auch nicht.
Nein, das ist wirklich
schlimm.
Es gibt ja Menschen wirklich, die machen beruflich so Tag, also die sind halt nur auf Tagung. Das ist wirklich hart.
Wenn man so ein richtiger Brocken.
Ja. Man, das ist nicht cool. Das ist auch nicht gesund. Das kann nicht gesund sein.
Das jetzt weißt du aber, warum Peter Altmaier so aussieht.
Ja. Stell mal vor, du greifst immer zum süßen Teilchen.
Peter Altmaier ist auch immer. So auch schön 10 Maracuja-Schorlen jeden Tag. Ja, nein, das war nur natürlich jetzt ein politisch unkorrekter Witz. Peter Altmaier war irgendwie auch Kultfigur. Ich habe ein tolles Rätsel für dich.
Mehrere.
Okay. Fang mal an. Ich habe das nämlich selber nachgerechnet. Mir macht ja sogar Spaß, wenn du ab 2007, da kam das erste iPhone raus. Wenn du jedes Jahr, fangen wir mal Schritt 1 an, jedes Jahr dir ein iPhone gekauft hättest. Jetzt muss man das natürlich nicht machen, aber es gibt schon Leute, die kaufen sich, glaube ich, du kaufst dir nicht jedes Jahr, oder? Mhm. So, ich kaufe mir nochmal alle.
Wenn es kaputt ist.
2 mittlerweile, früher eher so alle 3 Jahre, aber so 2 bis 3 Jahre. Aber jetzt mal angenommen, du hättest dir jedes Jahr ein neues gekauft. Da gab es ja auch so Zwischenmodelle.
Ja.
Seit 2007. Jedes Jahr ein neues. Was hättest du ungefähr ausgegeben? Jetzt gibt es natürlich verschiedene Ausführungen und so. Ich habe jetzt eher immer die günstigere genommen. Was das gekostet hätte. Seit 2007. Also einschließlich 2024, 2025 gibt es ja noch
18 keins. Jahre. Also 18 Jahre. Das ist noch nicht meine finale Antwort. 1000 Euro wären 18.000. Am Anfang waren sie günstiger. Kommt auch immer auf das Modell an, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen.
Ja, eher immer, oder eigentlich eher so ein, ist eher Sparversion.
Okay, warte mal, 1000 Euro wären 18, es wird günstiger sein. Ich sag 12.643 Euro.
Sehr gut, 13.672. War nah dran, sehr gut. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wenn du jedes Jahr dieses Geld nicht in das iPhone gesteckt hättest, sondern, oder du hättest dir das iPhone gekauft und hättest dir jedes Mal Apple-Aktien gekauft für denselben Preis. Genau. Also quasi sagen, 2007 iPhone für 500 Euro und gleichzeitig 500 Euro in Apple-Aktien. Was hättest du jetzt im Mai 2025?
Also 13.000 war Konsum.
Genau, du hättest quasi insgesamt 13.672 investiert, aber halt nicht einmalig, sondern jedes Jahr halt.
Und das berücksichtigt die Rechnung auch?
Ja.
Boah. 43.000?
Ne, deutlich mehr, 146.000. Krass. Letztes Jahr wären es sogar 178.000 gewesen.
Krass.
Das ist nochmal ein bisschen runter.
Ja, heftig.
Sportlich. Bist du noch ein tolles Rätsel?
Bekommen, hau raus.
Also ich habe das jetzt hier von ChatGPT schnell rausspucken lassen. Da gibt es ja verschiedene Annahmen hier. Ist es die Stadt, ist es die Region? Aber es wird schon ungefähr stimmen, die 10 größten Städte der Welt. Wahrscheinlich eher mit
Einzugsgebiet.
Ja, mit Einzugsgebiet.
Mexico City.
Ja, das ist hier auf Platz 7.
Neu-Delhi wird 6. auch irgendwo dabei sein.
Delhi ist 2. Irgendwie, also ich weiß auch nicht, das stimmt schon so ungefähr.
Da werden viele so China-Städte dabei sein.
Ich bin irgendwie nicht zufrieden hier mit dieser Auswahl.
Shangshan.
Ja, nee, aber das ist quasi, bei Wikipedia war es auf Platz 10, glaube ich, das, ich weiß auch nicht, wie man es ausspringt, Guangzhou oder wie, ja.
Peking?
Peking ist Platz 8, ja. Platz 1 ist eigentlich sehr einfach, aber irgendwie auch nicht.
Warte mal.
Delhi hattest du.
Delhi hatte ich.
Mexiko-Stadt hattest du, Peking hattest du.
Da sind doch ein paar China-Städte dabei, oder?
Ja, hier jetzt.
Echt
hier,
nicht?
Ja, 2 unter den ersten 10.
Peking, Shanghai, Hongkong.
Ist auf Platz 3, ja. Hongkong, ne.
Istanbul muss dabei sein.
Also ja, da ist komischerweise, mich wundert das nämlich auch. Ja, das ist ja irgendwie.
Okay, sag mal, was ist.
Also Tokio Platz 1.
Ja, okay.
Gut, das stimmt. Delhi Platz 2, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es stimmt. Shanghai Platz 3. Platz 4 Dakar, also Bangladesch.
Oh ja.
Dann Sao Paulo, ja. Mexiko-Stadt. Kairo ist riesig.
So groß?
Ja. Dann Peking, Mumbai und dann Osaka. Ja gut, das ist dann, wenn man quasi so dieses alles, was um Osaka rum ist. Ja gut.
Ich habe mal irgendwann gehört, dass es mittlerweile super viele chinesische Städte gibt, die heftig groß sind.
Ja. Da gibt es sehr viele mit 15 Millionen, die kennt man gar nicht. Oder halt.
Ne? Ja, so Industriestädte. Weiß ich jetzt nicht.
Ich hatte einen sehr schönen Moment diese Woche. Das habe ich dir schon erzählt. Aber und zwar habe ich einen Champagner getrunken.
Ja.
Ich glaube, Agrapart oder sowas, so eine kleinere Maison, wie wir Connoisseure sagen.
Beim Italiener.
Beim Italiener, genau.
Champagner beim Italiener.
Und dann habe ich den getrunken, ich kannte den nicht, ich bin jetzt auch ja kein Experte, ich kenne so nicht 10 schon, aber jetzt nicht 100 verschiedene. Und dann habe ich probiert und das hat mich so richtig angesprungen, der Geschmack.
Zähl mal 10 auf.
Mach mal. Röderer, Ruina, Boulanger, Krug, jetzt habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Hier Agrapacht. Was gibt's denn noch? Tétanger. Wie viel haben wir jetzt?
6.
Ja gut, Dom Perignon ist
okay.
Auch Moët. Dann alle 100 Varianten von Moët. Was gibt's noch? Lanson. Was haben wir noch für...
Ein ganz bekannt.
Ich überlege gerade bei den...
Du musst einen ganz bekannten vergessen.
Pommery.
Okay, hast schon gewonnen.
Wölf, ja.
Alles gut. Okay, ja. Hast bestanden.
Ja.
Sorry.
Paul Roger, den wollte ich eigentlich aufzählen. Der soll sehr gut sein, den habe ich glaube ich noch nie getrunken. Der soll aber nicht schlecht sein. Genau, und dann springt mich dieser Champagner so richtig an. Und da habe ich mich irgendwie richtig gefreut. Weißt du, ich hab ihn so richtig geschmeckt in sämtlichen Ausprägungen.
Ach, du hast wirklich rausgeschmeckt.
Ja, ich hab mir das Ganze, und das fand ich irgendwie gut, aber fast schon penetrant, dass mir das fast schon beim Trinken auf die Nerven ging, weil ich habe mir gedacht, er schmeckt gut, aber irgendwie hat das so Löffelbiskuit, Marzipan, dann irgendwie so Pfirsich, Aprikose und mich hat das fast schon abgelenkt vom Trinken, weißt du, was ich meine? Aber irgendwie hat es mich auch gefreut, weil ich mir gedacht habe, das war so eine richtige, da habe ich mir gedacht, jetzt werde ich Champagner-Tester.
Das wird dir auch gut stehen.
Ja, das hat mich irgendwie belastet und gefreut.
Aber war es auch richtig?
Ja, es war relativ nah dran. Also ich habe es dann gegoogelt. Es war nicht schlecht. Es war nicht. Ich hatte so Löffelbiskuit und Marzipan. Ich glaube, es war halt dann so Mandel.
Ja,
so, ja. Es war schon ganz. Weil es nicht perfekt war, aber schon ganz gut dran.
Ich finde, das ist einer der. Das ist ein Skill, den ich sehr gerne lernen würde. Ich glaube, das ist super schwer, Dinge rauszuschmecken. Das ist ja auch in der Parfümerie. Ich finde das unglaublich, wenn Leute.
Manche sind einfach, aber das finde ich schon schwer.
Ist aber ähnlich. Also es ist auch der Geschmackssinn. Das finde ich wirklich faszinierend, wenn man was aufsprüht oder was schmeckt und die Leute dann sagen können: Okay, das geht in die Richtung und in die Richtung. Weil der Fakt ist, wenn die Leute es dann sagen, dann schmeckt man es oder riecht man es auch. Dann ist es auch plötzlich ganz klar. Das ist so. Aber da selber drauf zu kommen, das ist geil. Ich weiß gar nicht, wo man sowas lernen kann. Vielleicht gibt es so.
Ja, also es ist natürlich auch immer die Frage, was hat man da vor sich? Und da, bei dem fand ich es jetzt super einfach. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das für jeden super einfach? Weißt du, oder hat man dann vielleicht so einen Geschmack, wo man irgendwie halt sich leichter tut? Das weiß ich nicht. Oder vielleicht war das einfach ein sehr dankbarer Champagner. Vielleicht war es aber
auch noch.
Ja. Aber es war ja jetzt kein so, vielleicht, gerade weil es so ein kleinerer war, die sind dann wahrscheinlich ein bisschen spezieller. Ich meine, die großen Champagner, die sind ja eher, das ist ja wie beim Bier, so ein Heineken, das ist ja auch
nicht komplex.
Primitiv vom Geschmack, genau, nicht komplex, eher flacher, eher ein bisschen, das ist ja auch nicht, das ist ja jetzt nicht unbedingt negativ, sondern es muss ja den Massengeschmack eher treffen, ist ja logisch, weil, ja, das, wenn das jetzt super speziell wäre, würden viele Leute wahrscheinlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Also ist es natürlich ein bisschen mainstreamiger, gewöhnlicher, flacher, kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es bei einigen schon ganz gut. Der Ruinart ist super, auch der Bollinger finde ich gut. Also
schmeckt nach Brochet.
Nach Brochet, ja.
Wie wir jetzt gelernt haben.
Ja, man schmeckt es dann schon raus, es ist aber ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen dumpfer.
Ja,
es ist schon da irgendwie, aber es ist halt nicht so, dass es ein...
Also für alle, die da vielleicht mal in der Parfümwelt nur mal zum Selbsttest das erleben wollen, wenn ihr mal in einer guten Parfümerie seid und die Clive Christian haben, das ist ein Parfümmacher, der sehr, sehr komplexe Düfte macht. Sprüht den mal auf, Vorsicht, wenig reicht, auf die Hand und riecht mal so, was über den Zeitverlauf in den nächsten Stunden passiert. Unfassbar komplexe Düfte. Also das ist teilweise andere Düfte nach 2 Stunden. Aber extrem krass. Nicht für jedermann, ich finde auch nicht alle gut, aber das ist dann so die hohe Kunst, wenn man Komplexität in so ein Produkt bringen kann.
Weißt du, weil Komplexität irgendwie gar nicht funktioniert? Ökonomie. Was ich mich diese Woche wieder gefragt habe, also ich habe mich ja sogar aufgeregt, wenn ich dann seit 2, 3, 4 Jahren so mancher Ökonom oder Experte, wie man es dann nochmal, ist es dann Finanzmarktexperte, ist es ein Ökonom? Also jetzt tatsächlich einer, mit dem habe ich noch nie persönlich gesprochen, der ist auch nicht super bekannt, aber halt so, wie man sich halt so den Mainstream-Ökonomen von einer Bank vorstellt, also der halt seine Weisheiten raushaut. Und da frage ich mich wirklich, wo der Mehrwert ist und wie lange man eigentlich komplett falsch liegen darf, weil man merkt halt irgendwie, diese Makroökonomie ist halt irgendwie schon ziemlich sinnlos. Also generell schon fragwürdig, weil demnach müsste die Weltwirtschaft auch viel schlechter laufen, aber wenn wir jetzt gerade mal aufs Investieren kommen, das ist halt schon wirklich grob unsinnig. Also das dümmste Beispiel ist ja wirklich, Verbrauchervertrauen ist schlecht.
Das ist der Klassiker, ne?
Ja, das ist halt, vor allem, wenn man ein bisschen finanzielle Bildung oder Börsenbildung hätte, dann wüsste man auch, dass das auch noch nachweislich Schwachsinn ist, weil eigentlich, wenn das Verbrauchervertrauen sehr schlecht war in den letzten Jahrzehnten, waren das eigentlich meistens ganz gute Kaufgelegenheiten. Also es ist doppelt dämlich. Es funktioniert einfach nicht.
Plus schaut er sich dann das Verbrauchervertrauen global an oder dann sogar nur länderweise?
Ja, das ist halt dann einfach so Bullshit-Bingo. So, ja, gerade das Verbrauchervertrauen in den USA ist schlecht, deswegen ist das natürlich ganz schlecht. Und ja, das kann schon sein. Natürlich ist es schöner vielleicht, wenn das Verbrauchervertrauen größer ist. Und gerade sehen wir auch so ein bisschen eine Abkühlung. Aber danach investieren ist schon wild. Also,
weißt du, wir hatten das ja. Leute, sorry, ich bin heute wirklich schlecht vorbereitet. Irgendwann werdet ihr checken, wieso. Vielleicht. Ich glaube, das größere Thema, darüber hatten wir auch mal schon drüber gesprochen, egal in welchem Bereich es ist, man nimmt sich halt die Dinge raus, die zum eigenen Narrativ passen. So. Und gerade in der Börsenwelt, in der Investmentwelt gibt es für jede Theorie, für jede, das dürft ihr nie vergessen. Es gibt für jede Theorie die passende Statistik. Das ist das Gefährliche. Das halte ich übrigens für mit das Gefährlichste. Gerd Kommer hat letztens einen Blogpost gemacht, wo er gesagt hat, Anlegen ist gar nicht so leicht. Also er hat ja quasi Finfluencer kritisiert, dass sie immer sagen würden, Anlegen ist so leicht. Aber es ist gar nicht so leicht, weil es halt viele Fallstricke gibt und weil die meisten die Einfachheit nicht durchziehen können.
Ja, natürlich.
Das ist ja ein bisschen so wie Johann Cruyff, ja, der quasi gesagt hat, Fußball spielen ist leicht, leicht Fußball zu spielen ist schwer.
Ja, klar.
So. Und natürlich, wir haben auch einen YouTube-Kanal oder mehrere YouTube-Kanäle. Man muss das Showgeschäft, was es dann am Ende ist, auch mitgehen. So, und dann muss man auch mal zuspitzen. Gerade auf Thumbnails etc. Da sind wir auch nicht von befreit. So ehrlich muss man sein.
Natürlich nicht.
So,
aber weil sonst, es geht ja um die Aufmerksamkeit ziehen und dann
richtig.
Vernünftige Einschätzungen
geben. Weil sonst könnten wir das hier alles nicht machen. Und du hättest auch nicht diese Reichweiten. Und könntest dann den Leuten vernünftige Dinge mitteilen. Das darf man nie vergessen. Aber wir bekommen ja regelmäßig E-Mails mittlerweile von Leuten, die dann Erfahrungen teilen mit Vermögensverwaltern etc. Mhm. Oder Leute, die dann auch uns schreiben, ja, ihr sagt das, aber mein Vermögensverwalter, Financial Planner, whatever, mein Experte des Vertrauens sagt das und das. Und die Antwort muss eigentlich immer sein, ja, vielleicht haben sogar beide recht. Beide können sich auf irgendwas beziehen. Das macht für dich aber am Ende keinen Unterschied, weil du hast ja eine klare Zielsetzung. Und die Zielsetzung, ich glaube, der meisten Menschen ist ein nachhaltiger Vermögensaufbau, hoffe ich mal an dieser Stelle. Und da hat sich einfach in der Vergangenheit, haben sich ganz, ganz klare Muster gezeigt, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Das ist einfach so.
Ja, und es ist halt dieses, das ist interessant, Christoph hat mir das gerade gezeigt, das ist, vielleicht bringe ich das Rätsel beim nächsten Mal mit, das ist ein bisschen komplexer, aber da geht es quasi darum, dass man, dass jeder was schätzen soll, also eine Zahl, ich bringe das beim nächsten Mal mit, und dann geht es darum, dass du dir quasi überlegst, was muss ich jetzt schätzen, dass ich in einem gewissen Bereich liege, also möglichst nah dran an gewissen Bereichen. Und das Ergebnis, das ist dann quasi, denke ich, auf der ersten Ebene, zweiten Ebene, dritten Ebene. Und das Problem ist halt wirklich bei solchen Sachen wie Verbrauchervertrauen, das ist ja wirklich so, das ist ja nicht mal die erste Ebene, das ist irgendwie so, ja, ich schaue auf irgendeine Zahl und das hat so viele Facetten, dass es Wahnsinn ist, überhaupt so einen Schwachsinn einfach so in den Raum zu stellen. Und vor allem, wenn ich dann seit Jahren falsch liege. Also es gibt ja so viele so klassische von diesen großen Banken, so diese Experten, die seit Jahren irgendwie warnen. So also seit 3 Jahren warnen die durch. Und irgendwie frage ich mich dann, manchmal ist man dann ja so Geisel dieser Sache, weil wenn du jetzt dann auf einmal irgendwie aufhörst zu warnen und sagst, naja, okay, jetzt war es die letzten 3 Jahre nichts, jetzt mehr Risiko, dann ist ja oft so, dass dann genau dann geht's runter. Aber das kann ja auch nicht der Sinn sein. Und dann muss ich mich ja auch mal selber hinterfragen. Ich frage mich auch mal, was diese, wenn ich jetzt so Kunde bei so einer Bank bin und sehe dann den Experten, der seit 3 Jahren war, manche wollen vielleicht auch durchgewarnt werden, ich weiß es nicht, da gibt's dann wahrscheinlich auch eine Zielgruppe. Aber dann frage ich mich schon, ob man sich nicht irgendwann denkt, irgendwie redet der seit 3 Jahren eigentlich Unsinn. Und beim Verbrauchervertrauen ist es zum Beispiel auch so interessant, wenn ich mir das anschaue, dann habe ich da ja jetzt eine Zahl und eine schlechte. Und dann muss ich das schon mal auseinander dividieren, denn dann gibt es ja das Verbrauchervertrauen der Republikaner und der Demokraten. Zum Beispiel die Inflationserwartungen der demokratischen Wähler, die sind wow.
Da sind wir wieder beim Thema. Was
genau.
Passt zu meinem Narrativ?
Genau, also da muss ich, das ist dann eine Zahl, die muss ich allein schon mal auseinanderklamüsern. Und das Witzige ist ja, unter Biden ist ja der Aktienmarkt gut gelaufen. Da waren die Republikaner ja eher so, jetzt sind die Demokraten, die sagen, um Gottes Willen Trump. Und das hat so viele Facetten. Und einfach sich eigene Zahl daraus zu picken und die nicht mal genauer zu beleuchten, das ist halt wirklich so, naja, ohne Worte.
Wieso,
Bullshit-Bingo.
Wie bewertest du den Expertenstatus eines Menschen? Also woran erkennst du Experten? Weil das ist ja jetzt am Ende die Frage, weil ein Experte ist ja für mich jemand, der sich nicht von seinen Emotionen, ob ich jetzt Republikaner oder Demokrat bin, leiten lässt, sondern der versucht, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Dass wir das als Menschen alle nicht können, ist klar. Aber Wie gehst du dem auf den Grund? Wie versuchst du da die Spreu vom Weizen zu trennen?
Gut, da kann man jetzt natürlich mal im Track Record kommen, klar. Das ist aber, finde ich, bei der Börse schon auch mal wichtig, denn ja, ich finde schon, gut, mittlerweile habe ich so viele Interviews geführt und ich kenne die Experten jetzt nicht auswendig, aber ich habe es neulich zu dir auch gesagt, der Experte sagt was, dann macht man auch mal so gerne einen Witz, ne? Der eine liegt halt öfter richtig, der andere nicht so oft. Jetzt ist das natürlich gar keine Garantie, deswegen kann er auch jetzt dieses Mal in diesem Jahr oder im nächsten Jahr falsch liegen, aber trotzdem, es gibt schon Experten, die liegen gerne mal richtig und die liegen gerne mal falsch. Worauf schaue ich bei einem Experten? Es fängt schon mal an, glaube ich, eine Überparteilichkeit und eine Komplexität. Zum Beispiel Trump ist ein schönes Beispiel. Ich finde es gefährlich, wenn jetzt jemand sagt, ich finde Trump ganz schrecklich und was der macht, ist auch schrecklich, deswegen wird die Börse jetzt ganz schrecklich. Das ist schon mal schwierig. Genauso ist es schwierig zu sagen, ja, ich finde Trump geil, deswegen alles wird geil. Das ist halt beides bescheuert, weil das ist genauso, als die Grünen regiert haben, war ich auch kritisch und die Ampel, deswegen heißt es aber jetzt noch lange nicht, dass die Börse super schlecht laufen muss und ich sage, okay, Ampel shortet alles in Grund und Boden, verkauft alles und bringt euch am besten um. Also das ist schon mal was, glaube ich, überparteilich, dass man ein bisschen vielleicht seine eigene Meinung, dass man die wahrnimmt und vielleicht schon mal ein bisschen, jeder hat eine eigene Meinung und irgendeine Brille auf, aber dass man das schon mal ein bisschen rauszieht. Das ist schon mal wichtig. So eine gewisse, kein Mensch ist neutral, aber dass man sich ein bisschen zur Neutralität selber erzieht. Und auch gerade die Politik nicht so 150% überschätzt. Natürlich spielt es eine Rolle und gerade auch eine wichtige, aber es ist jetzt nicht alles. Und dass man auch Komplexität einfach erkennt. Du hast es gerade schon gesagt, die Dinge nicht so sieht, wie man sie gerne hätte oder sich irgendwas rauspickt und sich dann da selber sein eigenes Narrativ zusammennagelt und dann sagt, und immer tiefer ins Rabbit Hole, und dann das ist es. Das ist es. Alles andere ist falsch, sondern dass man einfach die Komplexität erkennt und dass man aber trotzdem in dieser Komplexität schon seine eigenen Thesen aufstellt und sich einfach Sachen dann mal genauer anschaut. Zum Beispiel vor kurzem, ich fand das super, was Hellmeier gesagt hat, alle sagen, oh, USA-Rezession und hier und dann, oh, das Verbrauchervertrauen ist schlecht und das erste Quartal minus 0,3%. Hellmeier hat gesagt, alles Schwachsinn, lass mich mit dem ersten Quartal in Ruhe. Ich schaue mir hier an, wo fließen die Investitionen gerade hin. Also nach Wayne Gretzky nicht hinschauen, wo der Puck gerade ist, sondern wo der Puck sein wird, wo der quasi der Spielzug hinfließt. Und siehe da, eigentlich sehen die Zahlen jetzt alle, die jetzt so reinkommen, ganz ordentlich aus. Natürlich gibt es auch schlechte, aber es ist jetzt die Rezessionsdiskussion irgendwie ist jetzt nicht mehr so da. Dass man auch nach vorne schaut. Viele schauen auch immer nach hinten. Das ist auch so ein Problem. Und dass man einfach so ein bisschen mehr sich das anschaut. Also nicht einfach eine Zahl, sondern was steckt hinter der Zahl? Zweite Ebene, dritte Ebene. Und das eben dann so ein bisschen alles komplexer macht. Also das hat viele Facetten, aber ich finde, man hat da schon Experten, wo man einfach merkt, ja, der hat einen Blick auf die Realität, der ist pragmatisch. Und das sind dann zum Beispiel jetzt so ein Hellmeier, so ein Linker, die gefallen mir da gut.
Ich habe manchmal das Problem, wenn ich das versuche, manchmal ist es ja paradox. Ich erwarte ja von einem Experten, dass er eine Meinung oder eine Haltung vertreten kann, eine These vertreten kann und diese argumentativ begründen kann. Auf der anderen Seite ist es auch im öffentlichen Diskurs häufig so, dass wir dann Leute diskreditieren und fast wirklich schon fertig machen, diffamieren, wenn die mal ihre Meinung ändern. Aber eigentlich ist das ja genau das, was ich von einem Experten erwarte. Die Offenheit zu haben, mich selbst, meine eigene Meinung zu ändern. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mich manchmal frage, ich weiß ja gar nicht, wo ich stehe. Weil manchmal habe ich auch so das Gefühl, wenn jemand halt ständig seine Meinung wechselt, dann so, ja okay, du bist Fähnchen im Wind. So, das ist immer der Punkt. Und das geht auch sehr schnell über die Lippen. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, ja, wenn da einer in der Lage ist, seinen eigenen Kurs zu korrigieren, weil er vielleicht andere Argumente wertschätzt und die mit einbezieht, eigentlich ist das ja eine wahnsinnige Größe. Eigentlich ist das ja Experten am Ende des Tages.
Total. Aber da ist ja auch die Gefahr groß, dass einer ständig hinterherläuft. Schönstes Beispiel ist ja jetzt vor kurzem der Börsencrash. Die Analysten, es ist um 20% gefallen, dann oh, um Gottes Willen, Kursziele zusammenstreichen. Wir sind wieder 20% höher, oh, Kursziele wieder nach oben korrigieren. ja, die haben natürlich auch ihre Zwänge und natürlich ist es einfacher, optimistisch zu sein, wenn es dann wieder besser aussieht. Aber eigentlich ist das ja so ein typisches Hinterherlaufen. Wenn man jetzt einfach aufgrund von gewissen Sachen seine Meinung ändert, ist das super. Das finde ich auch großartig. Das Problem ist nur Leute, die halt ständig hinterherlaufen. So, oh, es läuft schlecht. Oh ja, dann bin ich jetzt auch auf einmal. Also wenn du halt quasi immer zu spät bist. Also passt quasi immer deine Meinung so an, dass du halt irgendwie dann gut aussiehst oder halt irgendwie eine geringe Fallhöhe hast.
Wann hast du deine Meinung das letzte Mal geändert? Unabhängig jetzt, also kann alles sein.
Ja gut, ich muss sie jetzt gar nicht so oft ändern, weil ich bin ja der naive Dauerbulle.
Nein, nee, ich bin ja. Muss nicht nur Börse sein.
Ja, müsste ich drüber nachdenken. Wann habe ich meine Meinung zuletzt geändert? So, du meinst jetzt so fundamental über Dinge?
Ich nicht. Kann auch sein, du fandst Kirschjoghurt blöd. Jetzt ist cool.
Ich denke gerade drüber nach. Muss ich drüber nachdenken. Ist gar nicht so einfach. Also man ändert ja die Meinung jetzt über so, weißt du, so grundsätzlich. Gut, ich habe zum Beispiel die Meinung in L.A. geändert. Ich hatte davor, aber das ist jetzt ja, das war einfach nur ein Vorurteil. Ich habe gedacht, im Vorfeld, mir gefällt es da nicht. Aber gut, das ja, war halt einfach eine irgendwie eine Vorstellung, die ich hatte. Aber das war jetzt eine Meinung, kann ich eigentlich ja nur haben, wenn ich eine richtige Meinung, wenn ich was schon mal erlebt habe oder mich damit befasst habe. Das war jetzt eher so ein Vorgefühl oder ein Vorurteil. Aber da habe ich meine Meinung geändert, ja. Aber das würde ich jetzt, ja, das würde ich jetzt nicht so richtig als Meinung ändern.
Ich ändere meine Meinung nie.
Ja, man sollte sie auch nicht. Also, nein, wenn du deine Meinung ständig änderst, das ist jetzt auch kein gutes Zeichen. Also,
ich hatte das letztens, aber das war auch wieder eigentlich nur ein Vorteil, weil man das ist eigentlich nicht richtig, weil ich habe es nie erlebt. Aber ich dachte immer, dass ich das nicht kann, ein Team aufzubauen. Und dass mir das nicht taugt. Das war mein Glaubenssatz.
Ja.
Das war mein Glaubenssatz. Und so bin ich auch durch die Welt gelaufen. Und jetzt, wo ein Team da ist, merke ich, Mann, das ist richtig cool.
Ja, das stimmt. Ich merke das auch, dass das sehr hilft. Gut, aber generell glaube ich, jede Veränderung ist, also nicht, dass man sich denkt, oh, es ist eine Veränderung, aber man ist halt in seinem Ding drin und irgendwie alles dann so anzupassen, ist halt immer erstmal nervig. Also man ist, glaube ich, jeder Mensch hat dann so eine, eigentlich ist es keine Bequemlichkeit, weil Sachen oft dadurch anstrengender sind, aber man ist halt in seinem Ding drin und das dann mal fundamental zu ändern, ist schon gar nicht so einfach.
Total. Fordert viel Größe.
Ja, oder halt einfach so ich glaube, es fordert halt so einen Trigger, dass man sagt so, man braucht immer so einen Trigger, manchmal kommt der auch von außen.
Habt ihr mal wirklich, das interessiert mich, ich will mit euch heute auch ein bisschen ins Gespräch kommen, wann habt ihr mal eure Meinung geändert? Ernsthaft. Egal welches Thema. Können kleine Themen sein, können große Themen sein, können politische Themen sein, Wirtschaftsthemen, I don't care. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann möchte ich davon beim nächsten Mal einiges aufnehmen. Das finde ich spannend.
Ja, das ist wirklich spannend. Jetzt wollte ich gerade... Moment.
Los, dann kommt's wieder.
Ich habe was anderes Schönes. Das habe ich neulich. Das finde ich wirklich sehr interessant. Von Zitelmann habe ich das gelesen in einem Interview. Das fand ich wirklich interessant. Eigentlich, man könnte sagen, wir zwei sind eigentlich das Musterbeispiel dafür, dass der Kapitalismus funktioniert. Denn Zitelmann hat das so beschrieben, das fand ich sehr schön. Er meinte, ja, warum wird der Kapitalismus immer kritisiert? Weil man stelle sich jetzt mal, ich zitiere es jetzt mal sinngemäß ganz frei, man stelle sich jetzt mal so einen richtig schlauen Literaturprofessor vor. Weißt du, der ist hochgebildet, weiß alles, hat jedes Buch, das existiert, gelesen. Und der sieht dann irgendeinen Lulli, der Millionär wird, der reich wird. Mit irgendwas, wo der jetzt der Literaturprofessor sagt, das ist aber jetzt nicht mein Anspruch. Dann ist das der Beweis ja natürlich, ein Mensch, der nicht so schlau ist wie ich, verdient mehr Geld als ich. Und das ist dann ja gerne mal der Beweis dafür, der Kapitalismus funktioniert nicht. Aber eigentlich ist das ja gerade der Beweis, dass er funktioniert, weil wenn jemand vielleicht ungebildeter ist, vielleicht auch dümmer ist, aber wenn er eine gute Idee hat und oder wenn er vielleicht sehr, sehr fleißig ist, und das kommt da vielleicht noch mit ein bisschen Glück zusammen, kann der viel mehr erreichen als jetzt jemand, der vielleicht aus einer adligen Familie kommt, weißt du, schon als Fünfjähriger mit dem goldenen Löffel in die Oper geführt wird und da schon seinen Brecht und seinen Goethe vorgelesen bekommt. Der hat dann sicherlich auch vielleicht ein gutes Leben, aber der andere ist vielleicht erfolgreicher. Und das ist ja eigentlich gerade, finde ich, der Beweis, oder hat auch Zitelmann gesagt, dass der Kapitalismus funktioniert, aber das wird dann ja sehr gerne als Beweis genommen, oh, der böse Kapitalismus, das darf aber nicht sein. Fand ich eine spannende Beobachtung. Und bei uns können jetzt Leute auch sagen, Mensch, hier die zwei Affen, das ist ja, denen geht's ja viel zu gut, das ist doch der Beweis, dass der Kapitalismus aus dem Ruder gelaufen ist.
Ja,
Aber eigentlich ist es ja der Beweis.
Ja, selbst hier. Volltrottel wie wir können halbwegs...
Ja, und eben jetzt nicht aus einer reichen Familie. Also jetzt, das soll jetzt keine Beschwerde sein, aber wir kommen jetzt nicht...
Doch, das ist eine Beschwerde.
Das ist eine Beschwerde.
Das ist eine große Beschwerde.
Ja, an Vater. Nee, nicht jetzt mit 18 Mini Cooper bekommen und hier teuerste Privatuni und Privatjet und was weiß ich und Eltern jetzt studiert und Riesennetzwerk aus CEOs und was weiß ich, sondern halt einfach, ich würde mal sagen, normal.
Ja. Gibt es, ich bin, wo du das gerade gesagt hast, das fand ich spannend.
Mini Cooper.
Nee.
Oder was macht?
Die sind mittlerweile eh viel zu teuer. Ist Wahnsinn.
Ja, die sind, ich weiß nicht, was sie kosten, aber ich weiß, dass sie sehr, sehr teuer. Die waren früher schon sauteuer.
Ja. Gibt es ein, anders gesagt, wie sympathisch kann ein Millionär sein? Sagen wir mal Multimillionär. Gibt es, hast du, es gibt ja verschiedene Wege, Multimillionär zu sein, zu werden. Also ich bin im Sport irgendwie krass. Ich habe einen heftigen Job, ja, irgendwie krasser CEO, Unternehmer, Erbe, Lottogewinn. Gibt es was bei uns in Deutschland in der öffentlichen Wahrnehmung, was irgendwie als positiv angesehen wird?
Ja, Sportler schon relativ, oder?
Findest du? Die müssen sich doch auch mal anhören, du verdienst viel zu viel.
Ja, kommt immer so ein bisschen auf den Typen. Es gibt ja Sportler, die werden sehr gemocht und es gibt dann Sportler, die werden nicht so gemocht.
Okay, aber, Sportler.
Aber ich würde schon sagen, eher schon. Oder? So Thomas Müller wird doch jetzt zum Beispiel nie als reiches Bonzen, reicher Bonzen-Typ hingestellt, sondern als der witzige, volksnahe.
Aber irgendwie schwimmt
Thomas
immer so...
Thomas Müller hat schon sehr positive Presse.
Du nimmst jetzt Thomas Müller raus.
Na, als Beispiel. Das meine ich, es gibt schon einige Sportler, die, wo jeder weiß, der verdient 20 Millionen im Jahr.
Grundsätzlich
und die
ist
werden
ja die
jetzt
Debatte,
trotzdem als bodenständig dargestellt.
Ja, aber grundsätzlich in Deutschland ist ja die Debatte, warum verdienen Fußballer so viel?
Ja, klar.
Und warum
aber nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war das schlimmer, finde ich.
Ja, aber immer wenn Olympia ist, heißt es dann, ja, der Fechter. Warum verdient der so wenig?
Ja,
und der
Fußball? Das stimmt.
So, ich habe mich gefragt, ich glaube, das gibt's. Ich glaube, du kannst in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht sympathisch sein. Es geht gar nicht. Du musst kritisiert werden. Also mir fällt jetzt nichts ein. So, Unternehmer ist, du bist Ausbeuter.
DAX-CEO, dann gibt es natürlich Unternehmen, die gut in der Wahrnehmung sind. Sei mal, du machst jetzt irgendwas, was die Umwelt rettet, oder du machst halt was die Umwelt verpestet oder Leute. Was Ungesundes.
Ja, Umweltunternehmer, stimmt. Umweltunternehmer ist der einzige, wo, glaube ich, so in Deutschland, wo jeder sagt, okay, die 10 Millionen, die hat er sich verdient. Umweltunternehmer. Das ist der Punkt. Ja, das ist, ich glaube, du kannst gar nicht punkten.
Aber früher waren die Fußballmillionäre unbeliebt, also die Zeit so Effenberg, Basler, so rauchen,
dabei
aus dem P1 fliegen.
Die haben viel weniger verdient.
Ja, eigentlich, heute die Summen sind schon.
Das ist so aufgebläht worden.
Würdest du mit Leroy Sané verlängern?
Nö.
Ich auch nicht.
Nee. Ich glaube, das ist auch nicht nur im Fußball so. Ich finde eine super, ohne Scheiß, das muss ich jetzt mal sagen, eine der unterschätztesten Fähigkeiten überhaupt ist Konstanz. Ich brauche keinen, der mal genial ist. Wirklich, ich will das nicht mehr.
Ja, und die Frage ist immer, wann bist du genial?
Ja,
es gibt ja wichtige und unwichtige Momente.
Ich brauche keine Genialität. Das mache ich. Aber nein. Ich brauche jemand, der konstant ist. Boah, ist das wichtig. Weil Konstanz ist auch Verlässlichkeit. Und dann muss das nicht immer dann muss es nicht Weltklasse sein.
Ja, keine Fehler ist schon mal, dann ist schon mal viel gewonnen.
Ja, und wir machen auch alle mal Fehler, das ist okay. Aber wenn man so mit konstanten Menschen arbeitet, ne, boah, ist das ein Segen. Das ist das größte Geschenk, was man haben kann. Und Leroy Sané ist es nicht. Leroy Sané ist mal genial und dann 18 Wochen bodenlos. Und so kannst du nicht erfolgreich sein. Sei es im Fußball, sei es im Geschäftsleben, sei es im Privaten. Es geht nicht.
Ja, Konstanz, es ist, glaube ich, noch nie ein Briefing ausgefallen, oder? Nee, ich glaube nicht.
Ja, guck mal, das ist so.
Ja.
Konstanz.
Ja, das ist schon, das muss man natürlich auch sagen, am Ende schauen die Leute dann drauf und dann sind es halt, der macht halt depperte Videos, gell? Oder sonst irgendwas. Ja. Und dann stecken halt trotzdem, ja, jetzt dann schon irgendwie... wenn man alles nimmt, irgendwie 20 Jahre Arbeit drin oder was, und dann wird halt immer gemacht. Letzten Samstag, da ging es mir richtig dreckig. Da ging es mir richtig am Vorabend, da hat es mir schön den Magen umgedreht, weiß der Teufel warum. Und dann, ja, da ist gar keine Diskussion. Irgendwie, also da muss der wirklich, also ja, notfalls in den, also wenn ich jetzt in einer Notaufnahme liege, okay, dann geht's nicht, aber sonst irgendwie geht's schon. Aber da hat mir eins geholfen, das ist mir eingefallen, ich weiß nicht, das hat Joram damals gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir da gesprochen haben. Da hat er, glaube ich, irgendjemand zitiert und meinte, so vom Mindset her, dass man sich jeden Tag denkt, ach, heute mache ich's noch einmal. Und vielleicht mache ich es morgen auch noch, aber heute, und das habe ich mir da auch gedacht, so komm, einmal reißt du dich so zusammen. So, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie finde ich diese Herangehensweise geil. So dieses, heute gehe ich noch einmal ins Büro.
Ja, einmal.
Morgen, aber heute, ach, irgendwie, ich weiß nicht, was diese, damals habe ich mir im ersten Moment gedacht, irgendwie finde ich das bescheuert, aber mittlerweile denke ich mir, irgendwie hat das was. Ich kann es aber gar nicht erklären. Aber so dieses, sich selber so eine, irgendwie so eine Freiheit zu geben.
Man, das ist ja so ein Denkfehler, den wir Menschen haben. Wir überschätzen ja Dinge, die wir kurzfristig erreichen können, und unterschätzen Dinge, die wir langfristig erreichen können. Langfristig ist halt Konstanz. Und das regt mich auch so auf, wenn ich, weiß ich nicht, mit Kunden bin. Jetzt Mai ist immer die behindertste Phase, weil Mai ist, beginnt so Urlaubssaison und das sind ja überall Feiertage. Mai ist ja, ich weiß nicht, ich bin schlecht mit Feiertagen, aber es ist immer irgendwas ist im Mai.
Mai sind 2 bis 3, 29. ist wieder einer.
Auch wieder?
1. Mai war ja, 29, war zwischendrin jetzt noch einer?
Ja, Mutter-Vatertag und diese ganzen
Vatertag Sachen. Ist, glaube ich, ist das nicht Christi Himmelfahrt, 29. Ja. Mai müsste das sein. Nächsten Donnerstag, kommenden Donnerstag.
Aber Mai ist immer, Mai.
Und im Juni ist auch nochmal einer, oder?
Das ist eine ganz krasse Zeit und du hast in dieser Phase, du kannst nicht produktiv sein. Du kommst mit Projekten nicht voran, weil irgendeiner immer fehlt. So, und dann hier und da, und ich weiß, das liegt jetzt im Feiertag und ich spreche niemandem die Feiertage ab, nicht falsch verstehen, aber das hemmt so ein, das ist so ein, wie so ein Cut in der Konstanz, weißt du, wenn man lange etwas macht. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass man konstant scheiße sein soll. Das ist ja der andere Punkt, ne? Also,
du meinst, wie so manche Fonds, es gibt, die stabil jedes Jahr 1% verlieren.
Also in der Konstanz darf man sich auch gerne weiterentwickeln. Also das ist dann best.
Ja.
Das ist der schönste Ort, an dem man sein kann. Aber da müsste man viel, viel mehr. Nein, man müsste.
Ich bin konstant scheiße. Das ist gut.
Ja, das ist so ein Thema, was auch in der öffentlichen Debatte gar nicht so stattfindet. So das Thema Konstanz. Ich glaube, da müssen wir mal wieder reinkommen. Weil es wird immer viel darüber geredet. Ja, wie sieht die Arbeit aus in Zukunft? 4-Tage-Woche. Oder wir müssen jetzt mehr arbeiten. Friedrich Merz und hier und da. Wir können das viel einfacher. Mal eine Konstanz reinbringen wieder. In Leistung, generell. Das wäre mal schön. Da müsste man mal viel mehr drauf eingehen.
Welchen Feiertag habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, schon vor 1-2 Wochen, weil wir ja viel drüber diskutieren. Ja. Du hast gerade gesagt, beim letzten Mal hatte ich die Idee, irgendwie mehr arbeiten. Ich finde diese Diskussion auch irgendwie mühsam. Weil es ist halt schwer, wo schaust du drauf? Auf der einen Seite wird so viel gearbeitet wie noch nie, auf der anderen Seite, wenn man sich die passenden Zahlen raussucht, dann irgendwie auch so wenig wie noch nie. Es ist halt irgendwie so eine müßige Diskussion. Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber wissen, beziehungsweise jedes Unternehmen. Aber jetzt frage ich dich, welchen Feiertag würdest du denn streichen? Ich meine, ich finde das auch so, was hat Precht noch nicht gesagt, mit dem Föhn die Windrichtung ändern. Natürlich bringt uns das nicht groß voran, einen Feiertag zu streichen. Also davon sich jetzt was zu versprechen. Aber welchen würdest du streichen?
Weihnachten.
Ist ja, Heiligabend ist ja streng genommen gar keiner.
Stimmt. Nee, keine Ahnung. Valentinstag.
Ist auch keiner.
Ist keiner, ne?
Also ich irgendwie Pfingstmontag, der provoziert
dich. Der Pfingstmontag.
Ja. Der ist irgendwie, der ist mir auch, der ist auch bald. Der ist, glaube ich, am 8. Nee. Ah, das müsste der doch.
Ne, gibt es
7. Juni oder so müsste das sein.
Aber gibt es nicht irgendeinen im Januar? Ich bin super schlecht in sowas, der sofort.
Heilig Drei König, meinst du?
Ja, sowas.
6. Januar.
Sowas weg.
Ja, Heilig Drei König provoziert mich irgendwie auch.
Ich wurde bei einem der letzten Talks stark kritisiert. Ich habe ja die Zahlen vom OECD mitgenommen zum Thema, dass wir immer weniger arbeiten. Habe auch gesagt, dass das wegen der Produktivität in Ordnung ist grundsätzlich. Und habe halt gezeigt, dass es in Deutschland rapide ist. Plus wir in Deutschland mit Abstand am wenigsten arbeiten. Und auch die meisten Krankheitstage haben. Das ist ja krass in Deutschland. Also ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht dabei, aber Deutschland ist in Krankheitstagen wirklich nicht mal knapp 1. Platz. Das ist wie Michael Phelps zu besten Zeiten zum 2. Also wir sind die krankeste Nation.
Ich habe dazu gleich einen interessanten Punkt.
So, dann führ deinen Punkt gleich aus.
Erinnere mich.
Darauf will ich gar nicht hinaus, aber dann kamen in den Kommentaren häufig die Beiträge, ja, aber du vergisst die Arbeitszeitverdichtung oder so heißt es. Das ist ja das Phänomen, dass wir in kürzerer Zeit immer mehr machen.
Zum Beispiel?
Schau.
Also einfach, dass wir in einer Stunde mehr schaffen als früher in einer Stunde.
Ich glaube, was damit
das glaube ich eher nicht, wenn die meisten haben.
Ich mache mich unbeliebt.
Mal das Smartphone in die Hand nehmen.
So, das ist ja das Argument, glaube ich, dass man sagen könnte, oder das ist ja valide. Früher, wenn du Vertriebler warst oder sonst was und dann auch unterwegs warst, du warst halt nicht erreichbar. Du konntest halt, du hast halt nicht wirklich gearbeitet. Mhm. Jetzt bist du immer am Handy, du bist immer erreichbar. So, das verstehe ich.
Geld dreht sich schon schneller als früher.
Diesen Punkt verstehe ich, du bist immer connected. Aber du kannst es auch andersrum drehen, du bist auch immer mehr abgelenkt. Und dieses Thema Arbeitszeitverdichtung oder Arbeitsverdichtung oder irgendwie so, ich glaube da nicht dran. Ich glaube da nicht. Ich glaube nicht, dass wir
es wäre interessanter, mal Zahlen dazu sagen. Ich glaube, es hat halt mehrere Perspektiven. Also es ist bei manchen Sachen aber du hast es ja gesagt, erstens die Ablenkung ist natürlich immens. Plus, also alleine, wir sind es ja alle gewöhnt, und das machen ja auch viele im Büro, dass du ständig ständig WhatsApp, irgendwas. Allein das ist ja schon ein extremer Faktor.
Und es ist eine Elitendiskussion, weil der Mann am Fließband oder die Frau am Fließband, wenn wir korrekt sein hier, da ist ja, also das war, ich würde mal sagen, in den 90er Jahren war es auch ein Fließband. Gut, es hat sich technisch vielleicht geändert, aber da jetzt davon zu sprechen, dass sich das verdichtet hat.
Mein Gott. Ein joviales Lächeln zum Comeback. Hubi ist auch wieder, war Hubi vorher weg, oder?
Nee,
der war die ganze Zeit da. Richtig beruhigend. Gut, mal weiter. Weiter im Text. Wer hat hier gestört? Frechheit. Hat man das gehört?
Das wird man gehört haben.
Ja. Wir haben geschnitten. Warum wurde da geschnitten?
Ja.
Oder? Oder haben wir es laufen? Nein, wir haben es nicht laufen. Nee,
wir haben geschnitten. Wir haben in den 2 Minuten, wo wir geschnitten haben, die Wahrheit erzählt.
Die Wahrheit, ja. Das ist jetzt natürlich blöd. Ärgerlich. Das würde mich jetzt richtig ärgern als Podcast-Hörer oder als Zuschauer.
Nein.
Apropos, wenn euch die Videos, Podcasts gefallen, lasst uns gerne einen Daumen da oder eine Bewertung und natürlich abonnieren.
Und ich sehe es schon kommen, es werden sich jetzt viele beschweren. Das fand ich übrigens geil unterm letzten Talk. Da habt ihr euch gegenseitig in den Kommentaren zur Sau gemacht.
Durchbeleidigt.
Ja, ob es jetzt gut sei, dass wir am Anfang gerade viel privat erzählen so und dann halt inhaltlich, weil heute war ja nur privat.
Das ist ja der Sinn eigentlich eines klassischen Podcasts.
Und ich möchte das jetzt nochmal grundsätzlich für alle erklären. Dies ist kein Aktienpodcast. Mario Lochner hat einen wunderschönen Kanal, wo nur über das Thema Geldanlage gesprochen wird. Fast nur. Hier wird auch teilweise über das Thema gesprochen, weil wir dort herkommen und uns damit auch viel beschäftigen. Wir reden hier aber über alles, was wir wollen. Über alles. Das kann alles sein.
Ja, Unternehmertum, das ist ja auch was uns jeden Tag betrifft.
Das können politische Themen sein. In den letzten Wochen war super viel politisch. Ne? Das hat dann natürlich auch für viel Diskussion gesorgt. Mir macht das auch Spaß. So, war super viel. Wir haben auch nicht jede Woche Bock, über Politik zu sprechen.
Nein.
So.
Dann muss ich gleich noch was loswerden.
Dann ist es mal, reden wir über Champagner. Heute ist mal unvorbereitet und wir reden alle so. Wenn es euch nicht gefällt, wirklich, ist kein Thema, dann fragt euch, mit welcher Erwartungshaltung ihr rangeht, weil das ist einfach nur ein Talk.
Ja.
Und so ziehen wir das auch einfach weiter durch. Und ich find's geil, weil dann habt dann auch gegenseitig gesagt, nee, und habt das, was ich gesagt habe, quasi den Leuten auch erklärt. Das fand ich einfach super.
Ja, wir machen's ja jetzt schon lang. Also der ein oder andere stößt vielleicht mal zufällig drauf und denkt sich dann, was ist das denn? Aber eigentlich kennt man den Talk ja hoffentlich mittlerweile schon. Du rumpelst ganz schön viel da hinten rum, Hubert. Jetzt mal Ruhe. Und zwar jetzt ein spannender Take von Safranski, den habe ich gehört.
Von wem?
Herr Safranski.
Okay.
Ich glaube Rüdiger Safranski. Jürgen oder Rüdiger Safranski, Philosoph, der bei Steingart im Interview war. Und da ging es um dieses Thema, ist diese Zeit so unsicher und auch anstrengend? Und da hat er eine spannende Sache gesagt. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland ganz weit vorne. Er hat gemeint, das ist natürlich klar, mittlerweile Social Media und du kriegst ja alles heute schnell und super einfach mit. Und er meinte, wir haben eine sogenannte Wahrnehmungszone. Und die ist mittlerweile natürlich sehr, sehr groß. Also jetzt hat das ja viele Faktoren, Dimensionen. Erstens mittlerweile hat man natürlich auch einen ganz anderen Bezug zu anderen Regionen, Ländern. Das liegt natürlich erst einmal an Social Media, weil man viel mehr davon mitbekommt und weil es für unsere Generation halt auch normaler ist oder für jüngere Leute eben zu reisen. Zum Beispiel, du warst zuletzt in Afrika, warst in Ägypten, ich war in den USA jetzt in den letzten Jahren viel oder man ist dann in Japan und man ist einfach irgendwie schon so ein bisschen globaler, würde ich mal behaupten, weil man eben, ja, im Netz sehr schnell global ist und auch, dass heutzutage nichts Besonderes mehr ist, irgendwo hinzufliegen. Und dadurch ist unsere Wahrnehmung, glaube ich, schon viel, viel größer und man hat natürlich irgendwie ein fast schon größeres Verantwortungsgefühl oder Betroffenheitsgefühl. Es passiert ja sehr viel auf der Welt und wenn man sich jetzt auch gerade noch mit Börse und Wirtschaft beschäftigt, dann ist ja auch sehr schnell mal wichtig, was in China passiert, in den USA natürlich sowieso. Also man hat eigentlich ständig irgendwas, worum man sich Sorgen machen kann, wo man sich damit beschäftigen kann, was man wahrnimmt, was einen betrifft. Und dann wir Deutschen ja sowieso dann noch fühlen uns ja für, oder wir, viele in Deutschland, sagen wir es lieber so, fühlen sich ja dann für sehr vieles verantwortlich, ob das dann Armut dort ist, ob das dann Klima dort ist, dann ist hier eine Umweltkatastrophe. Also das ist, glaube ich, mittlerweile schon deutlich extremer als früher, weil früher, jetzt sind wir beim Vertriebler, der war nicht erreichbar oder sonst wer, ja, der hat jetzt nicht in der Mittagspause mal schnell Instagram gecheckt oder dann kommt hier auf Twitter wieder irgendwas, kotzt sich einer aus oder es kommt irgendwie Breaking News rein. Da gab es auch Nachrichten, aber da war irgendwie, glaube ich, schon der Rest der Welt schon mal deutlich weiter weg. Es war
offline.
Ja, es war einem vielleicht auch egaler und das ist, glaube ich, mittlerweile schon auch ein Faktor. Man hat eigentlich alle 5 Minuten etwas, worüber man sich aufregen kann, sich Sorgen machen kann, sich betroffen fühlen kann, sich schlecht fühlen kann. Und das ist schon enorm. Und das ja für die ganze Welt. Das ist schon, glaube ich, ein Faktor. Und da, glaube ich, sind wir in Deutschland ganz weit vorne. Es wird ja immer gespottet, so nach dem Motto, ach, der Amerikaner, der interessiert sich nur für Amerika. Der kennt zwar Deutschland, aber irgendwie so Europa, naja, da wird's dann auch schon eng. Das kann man natürlich kritisieren. Aber das ist vielleicht auch ganz heilsam, weil da ist einem China halt auch einfach scheißegal.
Ja, das ist übrigens meine neue Lieblingsbeleidigung. Ich bezeichne Menschen jetzt eigentlich gerne als Bedenkenträger, so im Straßenverkehr und so. Das ist eigentlich sehr schön, das ist eine sehr vornehme Beleidigung, aber ich glaube, es ist sehr deutlich, was man damit ausdrücken will. Das haben wir in Deutschland viele von. Spannender Punkt, richtiger Punkt, wichtiger Punkt. Können wir es lösen?
Und einen Punkt noch, mittlerweile erwarten ja auch viele, dass man zu allem eine Meinung hat und auch eine Haltung hat. Und das finde ich auch sehr anstrengend, weil ich muss ja auch einfach mal das Recht haben, dass mir Sachen einfach entweder scheißegal sind oder dass ich einfach mal keine Meinung habe oder nicht in einem Camp bin, weißt du? Also dass ich jetzt sage, hier bei dem Konflikt, da bin ich ganz klar Team hier, bei dem Konflikt bin ich ganz klar Team hier. Vielleicht bin ich einfach mal neutral oder vielleicht bin ich nicht 150% im einen Camp und vielleicht ist es mir auch heute einfach mal scheißegal.
Ja, ich glaube, dass das ist der wichtigste Punkt, den du gesagt hast. Jeder von uns wird quasi unter Druck gesetzt. Eine Meinung ist gar nicht so wichtig, eine Haltung zu gewissen Dingen zu haben, die gar nicht vor der Haustür sind.
Und dann auch noch natürlich zu äußern. Das kommt ja noch
dazu.
Und
natürlich auch die richtige Haltung zu haben.
Ja.
Und manchmal, ich halte es für nicht moralisch verdorben oder verwerflich, wenn man zu Konflikten auf der Welt irgendwo teilweise auch keine Haltung zu hat. Weil man sagt vielleicht, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt.
Manche sind ja auch sehr komplex, das kommt ja auch noch
dazu. Das kommt hinzu. Ich finde es aber auch, ganz ehrlich, ich finde es legitim zu sagen, ich will mich auch mit dem Leid nicht auseinanderzusetzen. Wenn ich dann in Konsequenz sage, dann äußere ich mich auch nicht dazu. Ich werde niemals einem Menschen einen Vorwurf machen, der so tickt. Das ist für mich absolut, absolut fein und fast schon beneidenswert. Und für die eigene Psyche auch, glaube ich, sehr, sehr vorteilhaft. Lasst euch da nicht so unter Druck setzen. Gerade jüngere Menschen, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das ist mal was für einen anderen Talk, aber noch, wir sind ja beide jetzt in einem Alter, wo man auch darüber nachdenkt, Familie zu gründen und sonst was. Und wenn ich so an Grundschulen vorbeisehe, fahre, die Flaggen und die Botschaften, die sind an allen Schulen gleich. An allen Schulen gleich. Und manchmal denke ich mir so, boah, weiß ich nicht, ob ich das für mein Kind möchte.
Ja, vor allem, weißt du, als Kind,
ja.
hat man ja, glaube ich, generell das, also ich finde, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm Sachen scheißegal sind.
Ja.
Also das ist ja meine eigene Entscheidung. Jetzt kann ich das gut oder schlecht finden, aber mein Gott, ist halt so. Es muss sich auch nicht jeder Mensch für unseren Podcast anhören oder sich mit Politik oder Börse oder sonst was beschäftigen. Das darf jeder selber entscheiden. Und gerade als Kind, finde ich, hat man ja das Recht oder vielleicht sogar schon irgendwo auch die Pflicht, dass man eigentlich erstmal in den Tag hineinlebt, Sachen ausprobiert und nicht jeden Tag irgendwie schon die ganze Last der Welt auf beide Schultern bekommt.
Und dann, um die Spanne zum Expertentum zu machen, ich glaube, wir werden in, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren auf diese Zeit jetzt blicken, wo Kinder wirklich schon super früh mit allen Dingen konfrontiert werden, fast schon indoktriniert werden, weil die Haltung ja immer mitschwimmt bei den ganzen Dingen, dass wir zurückblicken werden und dann die Experten sagen werden, das war ein großer Mumpitz, was wir unseren Kindern da aufgebrummt haben. Dann mache ich mir, das ist so ein, als hoffentlich irgendwann werdender Papa, mache ich mir da auch Gedanken zu.
Was heißt da hoffentlich?
Das wirst du ja, weiß ja nicht.
Wenn alles wird ja Druck auf der Leitung sein, hoffentlich.
Wenn da alles
kann wenn alles
schief geht. Weiß ja nicht. Es gibt ja auch es klappt ja nicht bei ihm. Der Kinderwunsch ist ja auch manchmal unerfüllt.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich gehe schwer davon aus. Weißt du, welchen Namen ich mir schon vor x Wochen aufgeschrieben habe, was ich eigentlich fast dramatisch finde? Dominic Thiem, den kennst du auch noch, Tennisspieler. Der war ein
Österreicher.
Ja, der war ein paar Jahre lang, also ich würde sagen,
top.
Also auf Sand war mit Nadal der Beste. Er war unglaublich. Also der hatte 2-3 Saisons, der hatte ein Tempo und eine Intensität. Der hat gespielt wirklich wie der Teufel. Der hat da eigentlich fast alles vom Platz geschossen. Der hat ja auch dann Grand Slam gewonnen, gegen Zverev auch im Finale, US Open.
Gegen Zverev würde ich im Finale auch gewinnen.
Ja, das kann gut. Das würde ich dir auch im Zweifel auf dich setzen. zumindest vom Mindset her. Ja, Zverev muss man auch sagen, klar, der wird immer... Es fehlt schon was, aber der wird, finde ich, auch mal ein bisschen zu hart kritisiert. Der spielt schon stark, aber ja, es fehlt halt einfach so dieser letzte Tick, was einfach enttäuscht, ja. Egal. Auf jeden Fall, Thiem hat ja dann, ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist, ich schätze mal 32, der hat seine Karriere schon beendet. Der hatte dann eine schwere Verletzung, kam dann zurück, aber eigentlich ging dann nichts mehr. Und es ist eigentlich Wahnsinn, dass man eigentlich jahrelang das Gefühl, der ist erst 31, wird jetzt 32 in diesem Jahr. Eigentlich kein Alter. Und man hat das Gefühl, die Karriere war halt wirklich vorbei, bevor sie so richtig begonnen hatte. Also der hätte die French Open, wenn jetzt Nadal nicht gewesen wäre, wahrscheinlich auch 10-mal in Folge gewinnen können. Gut, jetzt gibt's Alcaraz mittlerweile und Sinner. Aber trotzdem, der war eigentlich ein irres Talent. Und im Nachhinein denkt man sich jetzt, ja, eigentlich viel ist da nicht dabei rausgekommen an Titeln. Natürlich, klar, der hat genug Preisgeld gewonnen, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, da muss man jetzt kein Mitleid haben, aber es ist schon dramatisch, weil zwischenzeitlich, weißt du, hat der gespielt wie ein Gott und eigentlich, das Gefühl, eigentlich kam da nicht viel dabei rum.
Ja, aber was ist viel?
Und dann hat er, ja, und was ich so dramatisch finde, weißt du, dann kommt so ein Sportler, schwere Verletzung, kämpft sich zurück und dann gewinnt der eigentlich kein Spiel mehr. Also der hat danach irgendwie gespielt, also so von Champions League in Regionalliga. Ab und zu gewinnst du mal ein Spiel, aber eigentlich verlierst du sehr, sehr regelmäßig und das ist schon Wahnsinn. Also weißt du, dieser Niveauabfall, dazu zu schauen, das tut einem beim Zuschauen schon irgendwie weh. Und ich denke mir dann, weißt du, was geht dann in dem vor? Ich kann dann auch verstehen, dass er dann die Karriere beendet, weil ich denke mir dann auch, das muss ja furchtbar sein.
Aber das haben die Leute zu Tommy Haas auch gesagt, der hat ja noch ultra lang gespielt.
Ja, der hat aber sogar am Ende noch ganz, ganz ordentlich gespielt.
Aber er hat halt auch gesagt, und das fand ich richtig, richtig cool, er hat gesagt, Leute, mir macht's einfach Spaß.
Ja. Aber Tommy hat auch am Ende noch tatsächlich was gerissen. Also jetzt nicht, der hat jetzt keine Grand Slams gewonnen, aber der hat tatsächlich im hohen Alter, der hat dann auch noch Djokovic geschlagen und so mal so zwischendurch. Das muss man sagen, der hatte halt auch seine Highlights. Also klar, es soll Spaß machen, aber ich glaube trotzdem, wenn du jedes Spiel verlierst, dann ist halt irgendwann, also du musst zumindest immer das Gefühl haben, du bist wettbewerbsfähig. Dann verlierst du von mir aus regelmäßig, aber dann hast du halt auch mal einfach mal ab und zu einen geilen Sieg dabei. Ich glaube, das ist schon wichtig.
Wenn du YouTube-technisch nicht mehr wettbewerbsfähig bist, dann werde ich dir Bescheid geben.
Ja, weißt du, wenn ich, stell dir vor, jetzt machen wir irgendwann, in 3 Jahren machen wir nur noch 500 Aufrufe statt 500.000. Dann machst du das 20 Jahre? Ich glaube nicht.
Dann bist du konstant scheiße.
Ja, dann bist du konstant scheiße, genau. Also das ist schon, Ja, das ist schon Dominic Thiem. Der ist mir vor kurzem mal irgendwo untergekommen. Dann habe ich mir gedacht, dramatisch. Gerade wenn man da diese alten Videos sieht, was der da für Spiele hatte gegen Nadal, US Open und also diese Tennis-Matches da früher, das war irgendwie Wahnsinn. Was es da für Duelle gab. Und da war Thiem auch ein paar Mal dabei. Also wirklich ganz wild.
Die Good Old Times.
Wahnsinn, was die da abgerissen haben. Das ist dann natürlich auch Wahnsinn, was das rächt sich halt dann, wenn du so ein intensives Spiel hast. Das hatte Nadal ja, der war ja auch immer verletzt, aber der ist halt auch immer zurückgekommen. War sicherlich nicht das Beste für den Körper, aber der hat es ja trotzdem immer wieder hinbekommen und Thiem hat es dann halt nicht mehr geschafft. Also das Comeback war dann halt, naja, schwierig. So, haben wir noch was Spannendes für heute?
Nein.
Zap, zerab, Hubi Penn schon da hinten. Oh Leute, wir freuen uns auf eure Kommentare und ja, wir geben weiter Gas. Spannende Zeiten gerade.
Ich sag's dir. Ihr hört von uns.
Ihr hört von uns. Hasta la vista.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.